Deutschlandfunk Kultur heute.
Ende der Nacht auf morgen ist es ein Jahr her, dass die Terroristen der Hamas einen Großangriff auf Israel verübt haben. Er forderte 1205 Opfer. Allein beim Überfall auf das Nova Musikfestival wurden 370 junge Menschen ermordet. Israel geht seit dem Großangriff der Hamas massiv militärisch im Gazastreifen vor. Geschätzte Opferzahl hier 41.800 Menschen. Dazu die neue Gewalt im Libanon. Was wir bis heute sehen seit dem 7. Oktober, Blumenmeere auch vor Synagogen in Deutschland und ein Riss, der durch den hiesigen Kulturbetrieb geht, wenn es um Antisemitismus geht. Da gibt es eine Art stillen Boykotts, vor allem israelischer Künstler. Und daneben offene Aktionen und lauten Protest etwa gegen die Oberhausener Kurzfilmtage. Kurz vor der Sendung konnte ich sprechen mit der Autorin, Dramaturgin und Kulturwissenschaftlerin Stella Leder, Enkeltochter des DDR-Schriftstellers Stefan Hermlin. Sie ist Publizistin in der Jüdischen Allgemeinen und Geschäftsführerin des Instituts für Neue Soziale Plastik, das den Antisemitismus im hiesigen Kulturbetrieb genau beobachtet. Ich habe Stella Leder zum vermuteten stillen Boykott gefragt, ob denn nun jüdische Künstler in den vergangenen 12 Monaten weniger nach Deutschland eingeladen wurden?
Ja, wir haben dazu Hinweise. Also im Prinzip seitdem ungefähr 2016, 2017 das BDS-Netzwerk in Deutschland Fahrt aufgenommen hat. Seitdem bekommen wir immer wieder Hinweise, dass es Kulturinstitutionen gibt, die keine israelischen Künstler mehr einladen. Und wir bekommen auch immer wieder Anrufe und so Hilferufe beim Institut für Neue Soziale Plastik von einzelnen Künstlerinnen und Künstlern, zum Beispiel, dass die bei Bewerbungsverfahren noch nicht mal zum Gespräch eingeladen werden, obwohl sie eigentlich qualifiziert sind. Das sind alles Hinweise, und da das eine Menge Hinweise sind insgesamt, liegt dieser Verdacht sehr, sehr nahe.
Offener Antisemitismus als Motiv wird es ja da wohl kaum geben, als Begründung. Geht es vielleicht auch beispielsweise um die Sicherheit bei Veranstaltungen? Was meinen Sie zu den Begründungen?
Ich glaube, es geht um eine Vielzahl von Gründen. Also das eine ist, dass wir schon Beispiele vorliegen haben von Findungskommissionen, die dann israelische Künstler, die sich bewerben, nicht in die Bewerbungsgespräche einladen, und wo wir bei den Findungskommissionen sehen, dass die Mitglieder der Kommissionen israelfeindliche offene Briefe unterzeichnet haben. Ja, also das sind mehr oder weniger offensichtliche Fälle. Mein Eindruck von der Arbeit mit Kulturinstitutionen ist aber tatsächlich auch, dass gerade nach dem 7. Oktober es Institutionen gibt, die überfordert sind, gerade aufgrund dessen, was in den letzten Monaten auch an Störaktionen passiert ist, und die einfach nicht wissen, wie sie damit umgehen können, beziehungsweise die sich das einfach nicht zutrauen, da zu agieren, und die jetzt im Moment oder in den letzten Monaten dann erstmal sagen, okay, das sitzen wir jetzt erstmal aus, bis sich das wieder beruhigt.
Meinen Sie da sowas wie Proteste im Hamburger Bahnhof in Berlin?
Ja, genau. Im Hamburger Bahnhof gab es so eine Aktion. Es gab auch in der Staatsbibliothek in Berlin im November also eine wesentlich kleinere Aktion, aber auch sowas. Es gab es auch im Bereich der Kunsthochschulen, zum Beispiel in der UdK. Also es gab an ganz vielen Stellen so Störaktionen, die mehr oder weniger groß waren und die eben die Institutionen auch damit konfrontieren, was haben wir eigentlich hier für Sicherheitsmaßnahmen, wann greifen wir durch, was lassen wir noch zu, weil das irgendwie legitimer Protest ist, und wann wird es antisemitisch. Und das sind Fragen, die sich Kulturinstitutionen vor dem 7. Oktober so nicht gestellt haben, oder jedenfalls die meisten haben das nicht getan. Und das heißt dann natürlich, in dem Moment, wo das dann passiert, brauchen die erstmal Zeit, um zu überlegen, was machen wir denn da und was ist unsere Haltung dazu.
Gibt es dann, bei Einladungen an Künstler aus Israel gibt es ja nach wie vor jetzt besonders den Trend vielleicht, regierungskritische Künstler aus Israel einzuladen, also die gegenüber dem Staat oder der Regierung Israel kritisch gegenüber eingestellt sind?
Ja, das gibt es. Auch das ist ein Phänomen, das es seit Jahren gibt. Jetzt muss man sagen, es ist ein Charakteristikum generell, würde ich denken, von Künstlerinnen und Künstlern, ihre Regierung zu kritisieren. Das heißt, das ist jetzt noch nichts Besonderes, und das ist natürlich auch nichts, was man irgendwie, also natürlich kann man das machen. Was auffällig ist, ist, dass es so eine Zuspitzung gibt. Ja? Also auch in Israel arbeiten Künstlerinnen und Künstler mehrheitlich nicht unbedingt politisch, sondern zu ganz vielen unterschiedlichen Themen in ganz vielen unterschiedlichen Formen. Und was man aber hier sieht sozusagen in der Rezeption, ist, dass die israelische Kunstszene reduziert wird auf diesen Aspekt der Kritik an der Regierung.
Ist denn bei Ihrer Übersicht, die Sie haben, das in allen Kunstsparten gleich?
Nein, das würde ich überhaupt nicht sagen. Also es ist auffällig, dass in allem, was, sage ich mal, zeitgenössische Kunst ist, also egal, ob das jetzt bildende Kunst ist, Film, Theater, Tanz, da ist es sehr viel mehr vorhanden als zum Beispiel in Institutionen, die mit kanonischen Werken umgehen oder die klassische Musik machen. Aber alles, was so in der Gegenwart läuft, inklusive dem popkulturellen Bereich, Kreativwirtschaft, da sehen wir das sehr viel. Und dann wiederum auch in diesen Bereichen in Abstufung. Der popkulturelle Bereich ist sehr, sehr aktivistisch. Auch der Bereich der bildenden Kunst ist sehr, sehr aktivistisch. Es gibt diese Dinge auch im Theater, aber etwas weniger. Also man sieht schon starke Unterschiede zwischen den einzelnen Sparten und Formen.
Stella Leder, wie begehen Sie den 7. Oktober persönlich?
Ich gehe zur zentralen Gedenkfeier hier in Berlin und wir haben auch abends im Büro nochmal eine Zusammenkunft mit Kolleginnen und Kollegen.
Stella Leder vom Institut für Soziale Plastik aus Anlass des 7. Oktober.